Hey, ich bin Kerstin. Ich bin in meinen 40ern und mache mit bei so seltsam klingenden Dingen wie Ortsverein und Gewerkschaftsarbeit. Das hört sich für einige bestimmt total langweilig an, wie Häkeln und Skat spielen, ist aber tatsächlich absolut spannend und erweitert stets den Horizont. Meinen zumindest. Was so eine Horizonterweiterung so mit sich bringt und was es für krasse Dinge der Gewerkschaftsarbeit in der Vergangenheit gab und auch heute noch gibt, das möchte ich euch in diesem Podcast näher bringen. Ganz spontan habe ich ihn Rote Nelly genannt und gehe hier für euch alle 2 bis 3 Wochen auf Sendung. Hey, und los geht's in die Vergangenheit, die in der Gegenwart beginnt. Denn als gestern mein Freund Jan bei mir war und die Kerzen auf dem Tisch flackerten, meinte er: Ach, weißt du, was ich dir noch erzählen wollte? Ich habe gestern in so einem Film etwas gesehen, was dich bestimmt interessiert. Ich starre ihn erwartungsvoll an. Er sagt: Ich wette, du googelst gleich danach, ist nämlich genau dein Ding. Also, früher gab es so Mädchen und junge Frauen, die in Streichholzfabriken gearbeitet haben. Miese Arbeitsbedingungen und so, richtig mies. Vergiftungen durch weißen Phosphor. Ich unterbreche ihn und erzähle, dass man ganz doll aufpassen muss, wenn man Bernstein am Strand sammeln möchte, weil er ja aussieht wie weißer Phosphor und dass die Meere voll damit sind und er schon mal 50 Grad zündet und man deswegen niemals nicht vermutlichen Bernstein in die Hosentasche stecken soll. Und dann redet Jan weiter und erzählt, dass die Matchbox-Girls oder Streichholzmädchen, wie man sie nannte, eine Gewerkschaft gegründet haben, um gegen diese schlechten Arbeitsbedingungen aufzubegehren. Krass. Wir schauen andächtig zu den Kerzen. Streichhölzer habe ich ja auch liegen, aber ich habe mich nie damit beschäftigt, wie Streichhölzer früher hergestellt worden sind. Klar, die Geschichte, das Mädchen mit den Schwefelhölzern, kenne ich aus meiner Kindheit und fand es wunderschön. Aber diese ganzen echten Begebenheiten und wie die Arbeitsbedingungen in den Fabriken damals aussahen und so, davon habe ich keine Ahnung. Mein Freund hatte recht, hat er eigentlich immer, und ich musste sofort danach googeln und war völlig gebannt, bis spät in den Abend, denn die Geschichte der Matchbox-Girls ist genauso beeindruckend und irgendwie tragisch wie meine Lieblingsgeschichte über ein paar andere starke und tragische junge Frauen, die sich gegen ihren Arbeitgeber aufgelehnt hatten. Aber davon erzähle ich euch ein anderes Mal. Streichhölzer und Kerzen und Weihnachten. Vorhang auf für die Streichholzmädchen und ihren Kampf für Gerechtigkeit. Wir befinden uns in London im Jahr 1888. Dort gibt es zu dieser Zeit viele Fabriken, aber wir wollen uns nur um eine Fabrik kümmern, die Point & May Factory in Fairfield. Auf Google Maps könnt ihr euch Bilder der Fabrik ansehen. Sie sieht heute wohl noch so aus wie damals. Und dort wurden Streichhölzer hergestellt. Von Hand, natürlich. In dieser Fabrik arbeiteten noch einige Männer oder Jungs, aber die meiste Arbeit wurde von Mädchen und Jungfrauen erledigt. Es gab dort 6-Jährige und viele, viele Teenager. Zwar wusste man seit Jahrzehnten, dass diese Arbeit krank macht, aber bekannt war das vor allem in den höheren Schichten. Schon Charles Dickens, der berühmte Schriftsteller, schrieb darüber, dass weißer Phosphor, der für die Herstellung der Zündköpfchen benutzt wurde, einen schwachen Kiefer verursachte, auch Fossi-Kiefer genannt. Die Mädchen tauchten die zurechtgeschnittenen Hölzer in ein Gemisch aus Chemikalien und atmeten dabei die Dämpfe ein. Diese gelangten über kariöse Zähne in den Kiefer und verursachten dort Nekrosen. Man sagte, nach 6 Jahren Arbeit in einer Streichholzfabrik war man körperlich am Ende. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass ein 6-jähriges Mädchen dort arbeitet und mit 12 hat sie noch nicht mal so wirklich ihre Pubertät erreicht und ja, ist körperlich komplett ausgelaugt und ganz oft musste von diesen Frauen oder jungen Mädchen auch der Kiefer amputiert werden. Manchmal wurde die Arbeit zwar ausgelagert und die Frauen arbeiten mit ihren Kindern zu Hause an den Hölzern, was ja nicht so eine große Belastung vielleicht ist, aber das Material bezahlten sie aus der eigenen Tasche, sodass am Ende des Monats noch weniger Geld hängen blieb. Und es gab ja keine riesengroßen, gut belüfteten Häuser, in denen die Mädchen und Frauen arbeiteten. Und so kam es nicht selten vor, dass in den engen Stuben ganze Familien durch die Phosphordämpfe vergiftet wurden. Auch weil Kleinkinder, die dort ja auch bei den Eltern noch waren, manchmal an den Hölzern lutschten oder kauten und an Vergiftungen starben. Es wurde in dieser Fabrik und auch in anderen Fabriken meist 12 bis 14 Stunden gearbeitet und es gab allerlei Strafen. War in der Streichholzfabrik die Werkbank nicht aufgeräumt, gab es Geldstrafen. Hatte man schmutzige Füße, gab es Geldstrafen. Und die Mädchen waren so arm, dass sie sich oft gar keine Schuhe leisten konnten und barfuß arbeiteten. Für jede Minute Verspätung, die man zu spät zur Schicht kam, gab es, ihr ahnt es, Geldstrafen. Und alles, das ganze Geld, wurde dann direkt vom Lohn abgezogen. Die Vorarbeiter verhinderten, dass die Beschwerden der Mädchen überhaupt beim Management ankamen. Und zum Essen konnten sie keinen Pausenraum aufsuchen. Sie aßen direkt an der Werkbank, die natürlich picobello aufgeräumt sein musste. Und sie waren eingehüllt von giftigen Dämpfen, die sie langsam, aber sicher vergifteten. Aufbegehren durfte man natürlich auch nicht, wenn man von seinem mageren Lohn noch ein paar Penny behalten wollte. Und wurde man krank und die Zähne fielen aus dem brüchigen Kiefer, dann hieß es, tja, Skorbut. Und es wurde abgewiesen, dass diese Art des Knochenkrebs in so jungen Jahren vom weißen Phosphor kam. Am 15. Juni 1888 kam es zu einer Rede einer Sozialreformerin bei einem Treffen mit der Fabian Society. Sie sprach dort über die Frauenarbeit und ein Mr. Champion in der Society wies darauf hin, dass die Streichholzfabrik Bryant & May Hungerlöhne bezahlte, obwohl die Aktionäre gut dastehen und hohe Dividenden hatten. Mr. Champion sagte sinngemäß, was wäre denn mit einem Antrag auf Boykott? Kaufen wir halt keine Streichhölzer mehr dort. Ein Mitglied der Fabian Society und ein Herbert Barrows besuchten am nächsten Tag die Werktore der Fabrik. Sie redeten dort mit den Mädchen und fragten, ob es wirklich so miese Arbeitsbedingungen dort sind und ob die Löhne wirklich so niedrig sind, dass man kaum davon leben kann. Die Mädchen fingen an zu erzählen. Sie sprachen von den Geldstrafen und den schlechten Arbeitsbedingungen, davon, dass viele krank wurden und keiner etwas dagegen tat. Das Mitglied der Fabian Society hieß Annie Besant und sie leitete eine Wochenzeitschrift. In dieser schrieb sie dann einen Artikel über die Mädchen mit dem Titel »Weiße Sklaverei« und rief zum Boykott der Streichhölzer auf. Zitat: »Und lasst uns zumindest vermeiden, Teilnehmer ihrer Sünden zu sein, indem wir uns des Konsums ihrer Waren enthalten.« Die Fabrik Bryant & May drohte mit einer Klage wegen Verleumdung und es wurde ein Schriftstück aufgesetzt, das alle Arbeiterinnen unterschreiben sollten. In diesem Schriftstück stand kurz und knapp drin, der Artikel von Frau Besant ist Blödsinn, hier ist nämlich alles tippitopp. Aber statt zu unterschreiben, schrieben die Mädchen einen Brief an Annie Besant und bedankten sich für den Artikel. Sie schrieben auch, dass sie anonym bleiben wollten, weil sie Angst vor Konsequenzen hatten. Aber dass sie dieses Schriftstück der Manager auf gar keinen Fall unterschreiben würden, denn alles, was sie gesagt hatten, war wahr. In der Fabrik gab es dann einen regelrechten Aufruhr. Auf einmal wurde jemand entlassen, genau deswegen, und das brachte dann das Fass zum Überlaufen. Ein Mädchen begann zu streiken, und dann machten alle mit und gingen vor die Tür. 1400 Mädchen und Frauen legten ihre Arbeit nieder. Am Tag darauf marschierten 200 von ihnen zu Annie Besant, die den Artikel geschrieben hatte, und drei von ihnen wurden vorgelassen. Eine davon war Sarah Chapman. Sie sprachen miteinander und es wurden Pläne für ein Streikkomitee gegründet. Dann fing die Presse an, sich immer mehr dafür zu interessieren und sie sorgte zusätzlich für positive Publicity für die Streichholzmädchen. Es kam etwas ans Licht der Öffentlichkeit, was jahrzehntelang im Schatten lag. Auch Abgeordnete mischten sich ein und die Aufregung wuchs und wuchs. Und die Mädchen wussten, dass jetzt endlich etwas passierte und dass man diese Aufregung nutzen musste, damit sich für sie etwas zum Guten wendet. Einige Tage später gab das Streikkomitee den anderen Streichholzmädchen ihre Forderung bekannt. Diese waren: Die Bußgelder für diese ganzen Banalitäten wie schmutzige Füße oder ein vergessenes Streichholz auf der Werkbank sollten gestrichen werden. Das Material für Farbe und Pinsel soll nicht mehr vom Lohn abgezogen werden bei der Heimarbeit. Beschwerden der Arbeiterinnen sollen bis zum Management durchgelassen werden und nicht durch die Vorarbeiter abgewürgt werden. Es sollte einen Pausenraum geben, in dem man ohne giftige Dämpfe seine Mahlzeiten essen kann. Statt die Körbe und Kisten mit den schweren Streichhölzern, das waren ja Tausende da drinne, auf dem Kopf zu tragen, sollten Schubkarren bereitgestellt werden, um die Arbeit zu erleichtern. Außerdem sollte eine Gewerkschaft gegründet werden, die für die Rechte der Arbeiterinnen eintrat. Die Mädchen jubelten und applaudierten ganz laut bei den Forderungen und es glich einem Wunder, Denn als die Liste Bryant und May vorgestellt wurde, akzeptierten sie diese komplett. Und am nächsten Tag stand es in allen Zeitungen. Die Gewerkschaft hieß die Union of Women Matchmakers und es wurden 12 Frauen in das Komitee gewählt. Einige Wochen später überreichten diese Annie Besant als Dank für den Artikel über die miesen Arbeitsbedingungen eine hübsche Brosche. Mr. Burroughs, der auch dabei war, als er mit Frau Besant die Mädels am Werktor besucht hatte, bekam eine hübsche Schalnadel. Bald darauf änderte die Onion ihren Namen in The Matchmakers Onion und auch Männer durften in diese Gewerkschaft eintreten. Claro. Sarah Chapman war die Vorsitzende und für sie muss es unglaublich gewesen sein. Nur wenige Wochen zuvor musste sie aufpassen, dass ihre Füße noch sauber waren und sie wurde angeschrien und ausgebeutet. Und dann kam dieser Zeitungsartikel, sie hat mit Annie Besant, die den Artikel geschrieben hat, gesprochen und plötzlich war sie Vorsitzende einer neuen Gewerkschaft und konnte mit Hilfe der anderen Arbeiterinnen Gutes bewirken. Und der Streik führte unter anderem zu einem Wachstum der ganzen Arbeiterbewegung in London. Erst 1906, also knapp 30 Jahre später, wurde weißer Phosphor weltweit für die Herstellung von Streichhölzern verboten. Und bis dahin litten tausende Menschen weltweit an Vergiftungen, an Verletzungen, durch den sich total schnell entzündenden Phosphor und viele starben früh und qualvoll oder liefen entstellt durchs Leben. Heutige Streichhölzer enthalten ungiftigen roten Phosphor. Dieser ist auch nicht mehr am Zündköpfchen, sondern an der Reibefläche der Verpackung aufgebracht. Natürlich soll man Streichhölzer nicht essen, aber selbst beim Verzehr eines ganzen Streichholzbriefchens besteht kaum ein gesundheitliches Risiko. Und sie werden natürlich auch nicht mehr in Handarbeit hergestellt, sondern in Maschinen, die diese Streichholzheftchen in Hochgeschwindigkeitsprozessen mit 2,5 Millionen Schäften pro Stunde produzieren. Streichhölzer sind, was ja die eine oder den anderen interessieren könnte, und sei es, um mit unnützem Wissen zu prahlen, nicht vegan. Die Zündköpfe enthalten nämlich Tierleim. Draußen schneit es wie verrückt und meine Kerzen sind fast abgebrannt. Ich brauche also dringend neue. Und wenn ich nachher zum Supermarkt gehe, werde ich neben Kerzen auch ein paar Zündhölzer kaufen. Und dann werde ich daran denken, dass es doch sehr, sehr gut ist, dass damals in London die Streichholzmädchen für ihre Rechte gekämpft haben und sie innerhalb von nur weniger Wochen eine Gewerkschaft gegründet haben. Und Jan, mein Liebster, danke, dass du mir mitteilst, wenn du etwas siehst oder hörst, was mir gefallen könnte und dann schmunzelst, wenn ich mich stundenlang auf Wikipedia rumtreibe, um zu recherchieren und um meinen Horizont zu erweitern. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Gehabt euch wohl, eure Kerstin.